mein Heiland, mein Herr und Gott. Ja, auf die wollen wir hören, dein Wort soll im Zentrum stehen. Nicht in erster Linie die Aussage von einem Prediger, sondern dein Wort. Lass uns dein Wort ins Herz dringen und verstehen, dass es auch Wirkung hat. Wir gestärkt werden und ausgerichtet werden auf deine Ziele, auf deine Herrlichkeit. Amen. Hat jemand kalt, soll ich zutun? Mir kommt es nicht darauf an, ich habe eine Jacke an. Gut. Seid nüchtern und wachsam. Hat es echt eine Zeit gegeben in dieser Welt, wo das Wort für Christen nicht nötig war? Seid nüchtern und wachsam. Der Petrus, ich fahre weiter mache den Schluss vom ersten Petrusbrief, Kapitel 5, ab Vers 5. Seid nüchtern und wachsam ist der Titel der Predigt. Und ich denke, das Leben im Glauben an Jesus Christus ist immer zu allen Zeiten eine Herausforderung gewesen. Ich bin gerade an einem Buch am Lesen, wo der Autor Manfred Lütz schreibt, wie das Evangelium in den germanischen und slawischen Stämmen hineingefunden hat. Und die haben nur schon das Problem gehabt, und er beschreibt es dort, wie unser Vater gerade für die germanischen Stämme schlichtweg nicht verständlich war. Die konnten nichts anfangen mit diesen Worten, weil viele Begriffe, zum Beispiel Liebe, das haben die gar nicht gehabt. Dass sie so kriegerische, so verrohete Stämme waren und die haben das nicht gekannt. Und dann hat das Evangelium ist zu diesen Menschen gekommen. Und doch haben die germanischen Stämme und auch die slawischen haben die höhere Kultur gehabt, die haben Schrift gehabt, die germanischen haben damals nicht einmal eine Schrift gehabt, also es war so den ersten 6 Jahrhundert von nach Christus. Es war ganz schwierig. Und da kann man dann schon sagen, das war wirklich das Problem für die Missionare, die das Evangelium gebracht haben, so wie es Jesus gesagt hat, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Aber hier jetzt beim Petrus, da sagt der Petrus, eben seid nüchtern und wachsam, so wie gesagt der Titel von der Predigt. Ich fange aber an, beim Vers 5, beim Vers 6, ich hatte das letzte Mal bis Vers 5 gehabt. Vers 6, beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. All eure Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Widersteht ihm, die ihr fest seid im Glauben und wisst, dass eure Brüder und Schwestern überall auf der Welt dieselben Leiden ertragen müssen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er wird euch nach einer kurzen Zeit des Leidens zurechtbringen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen, Ihm sei die Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. Durch die Übermittlung des Silvanus, des treuen Bruders, wie ich meine, habe ich euch einige Zeilen zukommen lassen, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass das, was ich geschrieben habe, in Wahrheit die Gnade Gottes ist, in der ihr stehen sollt. Es grüßen euch die Gemeinde in Babylon, die an der Erwählung teilhat, und mein Sohn Markus. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Soweit der Text von Petrus. Er kommt also da zum Abschluss von seinem Brief. Und ich habe letztes Mal ein bisschen Abriss vom Anfang bis eben da zu dem Kapitel 5 versucht aufzuzeigen, ein bisschen zusammenzufassen. Und dann ist im Kapitel 5 dann, ist das Thema Älteste gewesen. Und jetzt also kommt er an Schluss. Der erste Punkt habe ich unter den Titel gestellt: Demut und Vertrauen unter Gottes Hand. Da heisst es: Beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. All eure Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Ich denke, die zwei Verse gehören zusammen. Man kann nicht nur den Vers 7 nehmen: Alle eure Sorge werft auf ihn. Das lernt man Kind schon. Relativ früh in der Sonntagsschule lernt sie den Vers, und das ist auch gut so. Wir haben die Möglichkeit, unsere Sorgen abzuladen bei Gott. Aber etwas geht eben dem voraus. Nachdem der Petrus also die Verantwortung in der Gemeinde klargestellt hat, eben im Zusammenhang mit dem Verhalten zwischen Ältesten und Gemeinde, macht er deutlich, unter was für Voraussetzungen all das, was er jetzt in seinem Brief geschrieben hat, kann gelingen. Es geht nicht nur um das Thema die Ältesten, sondern von Anfang an. Jesus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus. Das so fängt er an. Und dann geht er durch all die Lebensbereiche, die uns beschäftigen im Alltag, und zeigt, dass all das unter die Herrschaft Gottes muss gestellt sein. Beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. Das mit dieser Demut, das ist so eine Sache. Das ist aber gar nicht so einfach. Demut ist ja nicht etwas, was wir einfach so mit der Muttermilch eingesogen haben und jetzt sind wir demütig. Wäre einfach. Dann hätten wir eigentlich faktisch kein Erziehungsproblem mehr. Und wir hätten wahrscheinlich auch keine Kriege und so weiter mehr. Es braucht eine bewusste Hinwendung zu dieser Demut. Es gibt auch Demut, die falsch ist, eine falsche Demut. Eine Demut, die so demütig scheint, aber in Wirklichkeit ist sie es gar nicht. Weil Demut heisst im Prinzip, sich unter Gottes Herrschaft stellen. Und da war ja eigentlich genau die Versuchung bei Adam und Eva. Statt sich unter Gottes Hand zu stellen, war die Versuchung: Du wirst sein wie Gott. Gott wird dir nichts mehr zu sagen haben, wird dir nicht mehr bestimmen können. Du kannst es selber bestimmen. Du bist dein eigener Chef. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich hier gefordert ist. Und seit dieser Versuchung von Adam und Eva und der Austreibung aus dem Paradies haben wir alle mit dem Gleichen zu kämpfen. Ich, selber. Wir haben so eine... Ein Kind, das alles selber machen will, finde das gar nicht so schlecht. Aber manchmal ist es so ätzend. Sie will einfach alles selber machen. Aber in Beziehung zu Gott, im Glauben, ist das Ich, selber, ist ein Hindernis. Es geht also nicht darum, bei der Demut geht es eben gerade ums Gegenteil, als sich, dass sich einer einem anderen gegenüber behauptet und durchsetzt. Es geht auch nicht darum, dass sich irgendwelche Leute in einer Gemeinde behaupten und durchsetzen, damit das geistliche Leben in der Gemeinde funktioniert, sondern es geht darum, dass wir im persönlichen Leben, im Gemeindeleben und wo auch immer der Herr Jesus lassen, Herr sein. Ich bin das. Er ist das Haupt. Letztendlich von uns und auch von der Gemeinde. Es ist immer Gott, der das Gelingen schenkt. wenn nicht der Herr das Haus baut, bauen umsonst die daran bauen. Ob das im persönlichen Bereich ist oder ob das im Gemeindekontext ist. Wir müssen Jesus das Haupt sein lassen. Und es ist letztendlich Gott selber, der das Gelingen schenkt am Schluss. Demut ist eine Haltung, die wir auch bewusst einüben müssen. Wenn uns etwas gegen den Strich geht, lehnen wir uns noch relativ schnell mal auf. Demut heisst, einfach in der Ruhe und im Frieden bleiben. Das ist mir nicht unbedingt einfach so gern. Da brauche ich etwa mal eine Frau, die mich wieder abholt. Wenn irgendwie der Boden unter den Füßen weggeht und in die Wolken geraten, oder auf die Palmen kommen, muss ich jemanden haben, der mich wieder oben abholt. Da braucht es manchmal das Gegenüber, das ihm da hilft dabei. Man kann demütig sein, um vor anderen gut dazustehen. Es kann verkappter Stolz sein. Man will bei Menschen nachkommen und gibt sich demütig, wenn es dazu hilft, dass man selber besser dasteht. Oder das Ziel erreicht. Demut kann aber auch falsch verstanden werden. Es kann auch man kann Demut vielleicht auch manchmal mit Feigheit verwechseln. Man wehrt sich nicht. Man stellt wichtige Dinge vielleicht nicht klar, weil man den Mut dazu nicht hat. Und denkt dann, das gibt man sich, tut man sich dann als Demut auslegen, aber es ist nicht Demut, sondern Feigheit oder Menschenfurcht. Und ich denke, das sind Dinge, wo wir alle ein bisschen damit zu kämpfen haben, immer wieder etwa. Demut heisst, sich vertrauensvoll unter Gottes Wort, unter seinen Willen stellen. Der Johannes der Täufer hat es eigentlich so zum Ausdruck gebracht und der Johannes der Täufer hat einem Herod gesagt, lass, es ist nicht recht, dass du die Frau von deinem Bruder hast und das hat ihm seinen Kopf gekostet. Also gegenüber dem Herodes in dem Sinn würde man jetzt sagen, er war nicht demütig, sondern er hat die Wahrheit gesagt. Er hat ihm sein Gesicht rausgesagt, was nicht recht ist. Und Johannes der Täufer hat gesagt, er muss grösser werden, ich aber geringer. Johannes 3,30. Auf diese Art und nur auf diese, denke ich, ist das Wort zu verstehen, auch, wo nachher der Petrus schreibt, alle Sorgen werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Wer sich so unter das Wort Gottes stellt, der kann mit seinen Sorgen vor Gott gehen und Gott trägt ihn. Gott hilft. So heisst ja auch das Werk in Zitzers, Gott hilft. Und wo Gott hilft, das geht dann, wenn wir uns demütig unter seine Herrschaft stellen, seinen Willen stellen. Der Paulus schreibt es ein bisschen anders im Philipperbrief. Da sagt er, Kapitel 4, Vers 5, lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren, in Christus Jesus. Da kommt die Demut in dem Sinn zum Ausdruck, dass wir ins Gebet gehen, mit Bitte, Gebet und Danksagung, und zwar in allen Lagen. Ob es uns gut geht, ob es uns schlecht geht. Ob wir Erfolg haben oder ob wir in der Misere stecken. Gott möchte um alle Sachen wissen, in unserem Leben, dass wir das Vertrauen haben. Und so sagt es dann auch der Petrus, alle eure Sorgen. Haben wir nie Sorgen? Oder denken wir, ja, das schaffen wir. Wie das Frau Merkel gemeint hat, das schaffen wir. Vielleicht sind wir manchmal auch ein bisschen so, das schaffen wir. Aber das zeigt nicht, das heisst nicht, dass wir es nicht schaffen, sondern unsere Haltung, es zeigt vielleicht etwas von unserer Haltung. Wenn wir das sagen, ich schaffe das, weil Gott mit mir ist, dann ist das ganz etwas anderes, als wenn ich sage, ich schaffe das, ich habe Kraft dazu, ich habe das Durchhaltevermögen dazu. Das ist ein Unterschied. Das ist das Vertrauen, das demütige Vertrauen zu Gott. Ich komme zum zweiten Punkt. Und da kommen wir jetzt Verse 8 und 9. Seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht um wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Widersteht ihm, die ihr fest seid im Glauben und wisst, dass eure Brüder und Schwestern überall auf der Welt dieselben Leiden ertragen müssen. Also, jetzt wo wir unsere Sorgen, unsere Nöte vor Gott bringen, all unsere Sorgen und unsere Nöte, sagt der Petrus, seid nüchtern, seid wachsam, seid nüchtern. Seid nüchtern, das beurteilt euch selber die Lage, in der ihr lebt und die Lage von dieser Welt nüchtern. Nüchtern heisst für mich desillusioniert. Wir machen uns manchmal selber vielleicht auch ein bisschen Illusionen über die Welt und weiss ich was alles. Wir leben nicht im Paradies. Habt ihr so schon gemerkt? Oder habt ihr das Gefühl, wir leben im Paradies? Wir leben nicht im Paradies, ob es uns gut oder weniger gut geht, ob wir so und so viel unser Eigen nennen oder nicht. Wir leben nicht im Paradies und die Welt und die Menschen sind nicht per se in ihrem Grundwesen gut. Das wäre eben eine Illusion. Und die Bibel fordert uns auf, desillusioniert zu leben, nüchtern. Desillusioniert heisst aber für mich nicht pessimistisch. Desillusioniert heisst für mich realistisch. Beurteilt euch realistisch im Licht vom Wort Gottes. Beurteilt euer Leben realistisch unter dem Gesichtspunkt vom Wort Gottes. Beurteilt die Lage dieser Welt realistisch im Blick auf das Wort Gottes. Von dort her muss unsere Erkenntnis, unsere Sicht kommen für unser Leben, für unseren Zustand, geistlichen Zustand, Zustand von dieser Welt und so weiter. Das ist für mich der Begriff, den ich hinter dem desillusioniert meine oder nüchtern. Nicht pessimistisch, sondern realistisch. Nicht von Menschen das erwarten, was nur Gott kann bringen. Und auch nicht von menschlichen Errungenschaften etwas erwarten, was nur Gott kann geben. Gott steht zu uns da, wo wir ihm treu sind, wo wir zu ihm stehen. Egal welchen Lebensbereich es das betrifft. Wir haben Leute, die suchen eine Arbeit. Wir haben Leute, die sind gesundheitlich angeschlagen. Wir haben Leute, die haben Ängste und sind verunsichert in der heutigen Zeit. Das ist verständlich. Wir haben Menschen, die sind verfolgt. Der Petrus ist realistisch. Er weiß ganz genau um die Nöte, um die Sorgen, um die Ängste. Und er sagt, euer Widersacher, der Teufel, steht hinter vielen von diesen Sachen. Geht um wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Ist jemand schon von euch einem frei lebenden wilden Löwe in freier Natur begegnet? Nicht? Dann wissen wir ja gar nicht, was das bedeutet. Der König David war Hirt gewesen. Und als er beim Saul war, wo es darum ging, dass das Volk Israel dem Philistervolk und einem 3-Meter-Baumstamm gegenübersteht, einem Goliath, Da hat das Volk zittert vor Angst. Der David ist dann gekommen und ist hergestanden und hat ihn auch bezwingen. Dann haben sie ihn ein bisschen ausgelacht, einen kleinen Pfiff da. Hat nicht einmal im Saal seine Rüstung mögen tragen. Er ist kaum vorwärts gekommen, kaum einen Schritt, ein Bein vor das andere gebracht in dieser Rüstung. Der David hat gesagt, hört, ich bin Hirt gewesen. Und wenn ein Löwe kam, der hat ihn am Bart gepackt. Bei mir wäre es ein bisschen schwieriger, ist ein bisschen zu wenig lang, aber Walter, du wärst in Gefahr. Der David hat gesagt, er hat ihn am Bart gepackt und ihn umgebracht und gegen den Löwe gekämpft. Warum? Er sagt, darf der Philister Gott höhnen und Gottes erwählte Volk höhnen? Sicher nicht. Und ich gehe im Namen von meinem Gott gegen den Philister los. Und er hat ihn umgebracht. Ich habe mich immer aufgeregt, als ich als Kind bei meinen Grosseltern zu meinen Grosseltern gekommen bin, Mutterseits. Unsere Kinder haben die nicht gekannt. Die Grosseltern Mutterseits, die sind vorher gestorben. Und mein Grossvater, schau auch hier, der Daniel in der Löwengruppe. Ja, ich mir denke, das regt mich auf. Ich habe das wahrscheinlich euch auch schon gesehen. Das hat mich so aufgeregt, Daniel in der Löwengruppe. Was soll das? Ich bin der Daniel und fertig, nicht mehr und nicht weniger. Mit Löwengruppe habe ich nichts zu tun. Ich habe die Geschichte nicht gekannt. Daniel hat zu Gott gehalten, trotz einem Verbot von höchster Stelle von der Regierung. Die Satrapen haben es hergebracht, dass man nicht mehr zu jemand anders als der König darf um irgendetwas bitten. Daniel war sich gewöhnt, immer dreimal im Tag, heisst es, glaube ich, oder so, zu beten zum lebendigen Gott, und er hat das nicht verheimlicht. Er hat sich nicht in stille, dunkle Kämmerchen begeben, man hat es gesehen und darum haben sie es auch gewusst. Jetzt ist das verboten worden, mit Androhung, wer sich nicht daran haltet, kommt in die Löwengrube. Die Könige haben sich anscheinend so Löwen gehalten. Das wissen wir auch vom späteren Römischen Reich. Unter dem Kaiser Nero hat es viele Christen gehabt, die so den Löwen vorgeworfen wurden und nachher Domitian und so, glaube ich, auch noch. Also, da hat es eine Löwengrube gehabt. Daniel hat sich nicht um das Gebot gekümmert und hat zu seinem Gott gebetet. Und wieso muss sein? Wir kennen die Geschichte. Er ist dann gepackt worden. Und da hat Darius gemerkt, was er für einen Mist gebaut hat, indem er das Gesetz unterschrieben hat. Aber Daniel ist zu den Löwen gekommen. Die brüllenden, hungrigen Löwen. Und die Löwen haben ihm nichts gemacht, die ganze Nacht lang nicht. Sie haben Hunger gehabt, sie haben brüllt, heisst sogar, aber sie haben ihm nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob es das heisst, aber sie haben ihm nichts gemacht. Sie haben Hunger gehabt und haben ihn in Ruhe gelassen. Gott hat dem Löwe das Maul zugehebt. Da heisst es, der Satan, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Wisst ihr, das ist ja auch noch spannend. Die Bibel braucht immer, zu Jesus Christus gibt es einen Gegenchrist, einen Antichrist. Zu Jesus Christus, dem Löwe aus dem Stamm Juda, gibt es den brüllenden Löwe, der Satan. Es gibt immer ein Gegenüber. Wir haben am Mittwoch in der Bibelstunde gehört von Benny, dass aus dem Wort Gottes, Jesus hat, aus dem Maul von Jesus, ist ein scharfes, zweischneidiges Schwert, das klar trennt. Und das sehen wir hier. Der Daniel ist bewahrt worden vor diesen Löwen. Gott hat den Löwen das Maul zugegeben. Sie haben ihm nicht können schaden. Dem widersteht, sagt da hier der Petrus. Habt nicht Angst vor dem. Ihr habt Angst. Ja, ich weiss, vertraut Gott. Und Daniel ist nichts passiert. Sie haben Daniel nachher rausgeholt. Am nächsten Tag sind dann die Verleumder, sage ich jetzt mal, in die Löwengrube geschossen worden und die sind kaum, sie sind unten am Boden gewesen, sie sind von den Löwen zerfetzt worden. Die gleichen Löwen. Gott hat sie in der Hand. Darum vertraut Gott. Gott hat uns in der Hand, auch in der heutigen Zeit. Was auch kommt, wir sind als Christen, die ihm treu sind, die als Wort Gottes hängen, an Jesus Christus hängen, sind wir unter seinem Schutz, das heisst aber nicht, dass auch Leiden kommen können. Das sagt der Petrus hier auch. Widersteht ihm, lasst euch vom Teufel nicht verführen, lasst euch nicht Angst machen. Der Teufel kann euch zwar vielleicht das Leben nehmen, aber dann ist Ende von ihr. Von ihm. Mehr kann er nicht, er kann nur so viel, wie Gott zulässt. In der Geschichte von Bunyan, Pilgerreis, kommt der Pilger auch an einen Ort, wo es Löwen hat. Und die sind ja Ketten. Und sie sind furchterregend. Aber wenn man dort gerade durchgeht, auf dem geraden Weg bleibt, der vorgegeben ist, mögen die Löwen nicht dran an. In dieser Geschichte. Man kommt durch. Okay, haben wir das mitbekommen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er gibt noch eine andere Art. Und das ist ja auch etwas. Wir haben Engel, und der Hebräerbrief sagt, wir haben Engel, die uns zum Schutz sind. Und was macht der Satan? Er kommt als Engel des Lichts, um uns zu verführen. Er tut immer die Gegenseite darstellen und will uns wegbringen vom Licht Gottes. Aber er kommt als Engel des Lichts, um uns vom Licht von Gott, vom Wort Gottes wegzubringen. Und wir landen in der Finsternis, wenn wir ihm nicht widerstehen, wenn wir ihn nicht durchschauen. Aber er sagt, und Jesus sagt, was ich sage, meine Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Fürchtet euch mehr vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Wenn wir vor der ganzen Welt, vor all diesen Nöten und möglichen Gefahren ausweichen und Angst haben, dann kommen wir nie zu einem freudig, fröhlichen Christsein. Unser Vertrauen gilt zu Gott. Aber das heisst nicht, dass nicht Leid kommen kann. Oder Petrus schreibt, widersteht ihm, die ihr fest seid im Glauben und wisst, dass eure Brüder und Schwestern überall auf der Welt dieselben Leiden ertragen müssen. Auch wenn es uns hier und jetzt gut geht, so weit. Wir haben nicht Leiden durch Verfolgung, durch einen Staat oder was auch immer. Aber es gibt auf dieser Welt eine grosse, grosse Anzahl von Gläubigen, die hier durch die dunklen Täler müssen gehen. Und doch, sie halten fest. Sie bleiben dran. Denn, und da kommt der dritte Punkt, Gottes Zusage. Der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er wird euch nach einer kurzen Zeit des Leidens zurechtbringen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Das ist Gnade. Wir haben einen gnädigen und barmherzigen Gott. Im 2. Mose 34, das ist nachdem der Mose die Gesetzestafel hat bekommen, als er auf dem Berg war, er hat Gott gesehen. Da hat Gott gesagt, ich gehe an dir vorbei. Und wo Gott dort so an ihm vorbei ist, hat er ausgerufen, der Herr oder Jahwe, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von grosser Gnade und Treue. Wenn der Gott ist, der hier beschrieben ist, dann lohnt sich unser Vertrauen. Dann lohnt sich unsere ganze Hingabe. Der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat, lasst der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Und was ist das? Was ist das, die Herrlichkeit? Man sieht in den Offenbarungen so die Bilder, die dort beschrieben sind, Offenbarung 4, 5 und anderen Stellen, wie die Herrlichkeit Gottes etwa könnte aussehen. Ein Prediger, den wir mal gehört haben, hat gesagt, das Ende ist wieder Anfang. Das Paradies Gottes, wie sie Adam und Eva erlebt und gesehen haben, das ist nicht einfach verschwunden. Es ist ihre neue Dimension und es kommt wieder zurück in die Gegenwart der Gläubigen. Aber noch viel grösser, herrlicher und reicher. Wisst ihr warum? Herrlicher und reicher. Es wird keinen Zugriff mehr geben vom Bösen, keinen Zugriff geben vom Satan, keinen Zugriff geben von Sünde. Es wird keinen Zugriff geben von Leid. Die Sünde ist außerhalb. Sie ist an einem anderen Ort platziert. Und all die, die der Sünde dient haben, die Gott abgelehnt haben, sind leider auch an so einem Ort, wo sie keinen Zugang haben in die neue Gegenwart Gottes, in dieser Herrlichkeit. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, wird euch nach einer kurzen Zeit des Leidens zurechtbringen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Das ist das Entscheidende. Auf das hin sollen wir unser Leben aufs Wort Gottes und auf Jesus Christus durch den Heiligen Geist ausrichten. Unsere Hoffnung steht im Herrn Jesus Christus, oder wir haben keine. Darum wollen wir doch an ihm bleiben. Er wird uns durch sein Wort und seine, in Klammer unsichtbare Gegenwart, zurechtbringen, stärken, kräftigen. All das, was wir brauchen, hier und bis in die Ewigkeit. Ihm sei die Herrschaft in alle Ewigkeit. Der Abschluss vom Brief nachher, von Paulus, da tut er noch ein paar Grüße übermitteln. Da ist der Silvanus erwähnt. Der Silvanus, ich habe das einmal nachgelesen, wer ist das eigentlich? Und die Ausleger sagen, das ist der andere Name. Man hat ja oft die hebräischen oder die griechischen oder römischen Namen. Der Silvanus ist der Silas, den wir auch schon von Paulus her kennen. Der Silas ist mit dem Paulus auf der zweiten Missionsreise. Der Silas ist mit dem Paulus im Gefängnis, wo sie in der Mitternacht gesungen haben. Der Silas mit dem Paulus zusammen. Da ist der Silvanus ist der Mann gemeint, des treuen Bruders, wie ich meine. Der ist also einerseits mit dem Paulus unterwegs gewesen, aber auch mit dem Petrus in Rom gewesen. Petrus hat ja den Brief mit grösster Wahrscheinlichkeit aus Rom geschrieben. Er schreibt von Babylon. Das ist babylonisch das Synonym gewesen für Rom. Es hat in Babylon damals noch keine Gemeinde gegeben. Theoretisch wäre es möglich, dass er dort missioniert hat, aber man geht eher davon aus, dass es ein Synonym für Rom ist, wo man nicht einfach öffentlich so mit Namen hat dürfen nennen, aus verschiedenen Gründen. Wie das heute auch noch ist, wenn man es mit Missionaren kommuniziert, die im islamischen Raum leben. Jawohl, und dann sagt er, habe ich euch einige Zeilen zukommen lassen, also da meint er eigentlich den Brief, den ganzen Petrusbrief, übrigens, dass das eben durch Silvanus oder Silas übermittelt worden ist, zeigt auch die Echtheit von diesem Brief, dass er von Petrus kommt, dass er ein echter Brief ist, was ja auch immer wieder angefochten worden ist in der Geschichte. Und dass das, was ich geschrieben habe, in Wahrheit die Gnade Gottes ist, in der ihr stehen sollt. Also wenn wir den Brief lesen, dann ist das wirklich ernst gemeint. Das ist die Wahrheit und die Gnade Gottes, wo wir drin sollen uns bewegen. Es grüßen euch die Gemeinde in Babylon, eben eher Rom wahrscheinlich, die an der Erwählung teilhat, und mein Sohn Markus. Der Markus ist der Evangelist Markus, der das Evangelium geschrieben hat. Der ist also auch mit dem Petrus zusammen gesehen. Man geht sogar davon aus, dass das Evangelium von Markus sehr stark praktisch von Petrus seinen Aussagen dem Markus gegenüber und dass das eigentlich ein bisschen stark auf den Petrus zurückgeht. Aber der Markus ist teilweise selber dabei gesehen, wie wir am Schluss vom Markus-Evangelium lesen. Der Jüngling, der sein Gewand hat fliegen und davon geflüchtet ist, da redet er eigentlich von sich selber. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Amen. Und mit dem bin auch ich am Ende vom ersten Petrusbrief. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Auch wenn es jetzt durch Petrus weitergegeben worden ist in diesem Brief, so sind doch ganz, ganz wichtige Sachen drin, die wir zu Herzen nehmen können, die wir daraus lernen können, wo wir auch gestärkt werden daraus. Ich bitte, dass du uns begleitest und Kraft gibst, immer wieder aus deinem Wort zu leben und das in unserem Leben in den Alltag hinein zu interpretieren. Möchtest du uns Weisheit geben, wie wir uns verhalten sollen in all diesen Situationen, die im ganzen Brief immer wieder beschrieben sind. Danke für dein Wort, danke für dein Heil und dass wir Teil dürfen haben an deiner ewigen Herrlichkeit. Und du möchtest uns auch Kraft geben und Bewahrung, wenn wir in das Leiden hineinkommen, wenn irgendwie mal solche Verfolgung oder Benachteiligung geben, um des Glaubens willen, dass wir nicht abhängen, sondern fest bleiben, dass wir eben festen Grund überkommen. Zu deiner Ehre. Amen.